Helena. Mon ami, das ist wieder eine ihrer überraschenden kleinen Ideen, aber sie ist nicht schlecht. Und sie hat bereits eine Bestätigung erfahren. Als wir die Koffer durchsuchten, war auf Gräfin Andrejnys Safjan-Koffer einer der bunten Hotelzettel etwas feucht. Mit ihm hatte man das Initial auf dem Kofferdeckel überklebt. Jener bunte Zettel hatte ursprünglich an einer anderen Stelle gesessen, war dort mit Hilfe von warmem Wasser entfernt und anderswo wieder aufgeklebt worden. »Wahrhaftig, Sie beginnen mich zu überzeugen«, sagte Monsieur Bouc. »Aber die Gräfin Andrejny, also wirklich...«
»Still jetzt, mon vieux.
Sie müssen nunmehr eine Kehrtwendung machen und sich dem Fall von einer ganz anderen Richtung nähern. Welchen Anstrich wollte man diesem Mord ursprünglich geben? Vergessen Sie nicht, dass der Schnee den eigentlichen Mordplan über den Haufen geworfen hat. Malen Sie sich bitte ein paar Minuten lang aus, dass draußen kein Schnee liegt, dass der Zug ganz normal unterwegs ist. Was wäre dann wohl geschehen? Aller Wahrscheinlichkeit nach hätte man das Verbrechen heute früh an der italienischen Grenze entdeckt und bei der Vernehmung der Reisenden hätte die italienische Polizei ungefähr das Gleiche erfahren wie wir. Mr. McQueen wurde Drohbriefe vorgelegt, Mr. Hardman seine Geschichte erzählt und Mrs. Hubbard mit ungeheurer Weitschweifigkeit geschildert haben, dass ein Mann durch ihr Abteil geschlichen sei. Auch der abgerissene Knopf wäre erwähnt worden. Zweierlei wäre nach meiner Meinung dann allerdings anders verlaufen. Der Mann wäre schon kurz vor eins in Mrs. Hubbards Abteil eingedrungen und die Schlafwagenuniform hätte in einer Toilette gelegen. »Sie glauben, ich glaube, dass der Mord ursprünglich wie ein außerhalb dieses Kreises geplantes Verbrechen aussehen sollte. Man wollte den Anschein erwecken, dass der Mörder den Zug in Brod verlassen habe, wo er fahrplanmäßig 0.58 Uhr eintrifft. Und die an einem auffälligen Ort zurückgelassene Schlafwagenuniform sollte ein Hinweis darauf sein, welcher Tricks sich der Verbrecher bedient hatte. Keinerlei Verdacht hätte sich dann gegen die Reisenden gerichtet.« So, mes amis, sollte die Affäre einem unbeteiligten Auge erscheinen. Aber der Schnee machte unserem Mörder einen dicken Strich durch die Rechnung. Zweifellos ist er nur deshalb so lange im Abteil seines Opfers geblieben. Er wartete, dass sich der Zug wieder in Bewegung setzte, doch er wartete vergeblich. Es ging nicht weiter. Der Mörder musste sich schnell einen neuen Plan einfallen lassen, denn man würde wissen, dass er noch im Zug sein musste. »Ja, ja«, sagte Monsieur Bouc ungeduldig, »das leuchtet mir alles ein, doch wo bleibt das Taschentuch?« »Keine Angst, ich komme schon auf Umwegen darauf zurück. Vorerst aber bitte ich Sie, sich zu vergegenwärtigen, dass die Drohbriefe sozusagen nur dazu dienen sollten, der Polizei Sand in die Augen zu streuen. Sie hätten jedem beliebigen amerikanischen Kriminalroman entnommen sein können. Sie sind nicht ernst gemeint. Wir müssen uns jetzt Folgendes fragen. Hat Ratchet sich von diesen Briefen täuschen lassen? Oberflächlich gesehen scheint das nicht der Fall gewesen zu sein. Die Anweisungen, die er Hardman gab, lassen den Schluss zu, dass es sich um einen ganz persönlichen Feind handelte, den Ratchet nicht genau kannte. Einen Brief jedoch erhielt Ratchet, der sich von den anderen unterschied und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Jenen, der sich auf die kleine Daisy Armstrong bezog und von dem wir ein Bruchstück im Abteil des Toten fanden. Wenn Ratchet Cassetti es vorher noch nicht gewusst hatte, sagte ihm dieses Schreiben unzweideutig, warum man ihm nach dem Leben trachtete. Des Mörders erste Sorge galt der Vernichtung dieses Briefes. Und hier erlitten seine Pläne die zweite Schlappe. Die erste war der Schnee. Die zweite, dass wir die Schriftzeichen auf dem verkohlten Stück Papier entdeckten. Dass jener Brief so sorgfältig vernichtet wurde, kann nur eins bedeuten. Es muss jemand im Zug sein, dem die Familie Armstrong so nahe steht, dass er automatisch zum Hauptverdächtigen geworden wäre, wenn man den Brief gefunden hätte. Und nun das Taschentuch. Das Einfachste wäre ja anzunehmen, eine Person, auf die der Buchstabe H passt, hätte es unwissentlich verloren. Genau, sagte Dr. Konstantin. Sie entdeckt den Verlust und unternimmt sofort etwas, um ihren Taufnamen zu verbergen. »Sie stürmen aber vorwärts«, sagte Hercule Poirot. »Eins, zwei, drei, haben Sie eine Schlussfolgerung fertig, die ich mir so schnell nicht erlauben würde.« »Gibt's denn überhaupt eine andere Lesart?« »Gewiss. Nehmen Sie einmal an, Sie hätten ein Verbrechen begangen und wollten den Verdacht auf jemand anders lenken. Nun, und dann ist in diesem Zug ein Mensch eng mit der Familie Armstrong verwandt oder befreundet. Eine Frau. Nehmen Sie weiter an. Sie haben am Schauplatz des Verbrechens ein Taschentuch fallen lassen, das dieser Frau gehört. Sie wird vernommen werden, ihre Beziehungen zur Familie Armstrong kommen ans Tageslicht. Et voilà. Motiv und ein Beweisstück, das sie schwer belastet. Aber in diesem Fall würde die unschuldig Verdächtigte doch nicht schon vorher alles tun, um ihre Identität zu verschleiern, widersprach der Arzt. Glauben Sie das wirklich? Dann sind Sie mit den Polizeigerichten einer Meinung. Ich aber, der ich die menschliche Natur kenne, denke anders. Und ich sage Ihnen, junger Freund, dass der allerunschuldigste Mensch den Kopf verliert und die ungereimtesten Dinge tut, wenn er sich plötzlich der Gefahr gegenüber sieht, des Mordes angeklagt zu werden. Nein, nein, der Fettfleck und der an eine andere Stelle geklebte Zettel sind keine Schuldbeweise. Sie beweisen lediglich, dass die Gräfin Andrenyi aus irgendeinem Grund ängstlich darauf bedacht ist, ihre Identität zu verbergen. »Welche Beziehungen könnten denn zwischen ihr und den Armstrongs bestehen? Sie gibt doch an, sie sei nie in Amerika gewesen.« »Richtig. Und sie spricht gebrochenes Englisch. Und sie hat ein sehr fremdländisches Aussehen, das sie noch betont. Trotzdem ist es nicht schwer zu erraten, wer sie ist. Ich erwähnte vorhin den Namen von Mrs. Armstrongs Mutter. Sie hieß Linda Arden und war eine berühmte Darstellerin shakespearescher Frauenrollen. Denken Sie an Was ihr wollt, an den Wald von Arden und Rosalind. Dann wissen Sie, woher ihr die Eingebung für die Wahl Ihres Bühnennamens kam. Im gewöhnlichen Leben hieß sie anders, möglicherweise Goldenberg. Vielleicht hatte sie mitteleuropäisches Blut in ihren Adern, vielleicht einen jüdischen Vorfahren. In Amerika finden Sie Abkömmlinge aller Nationen, Monsieur. Ich wage die Vermutung, dass die jüngere Schwester von Mrs. Armstrong, die zur Zeit der Tragödie fast noch ein Kind war, Helena Goldenberg war, die zweite Tochter von Linda Arden. Und dass sie den Grafen Andrenyi heiratete, als er Attaché in Washington war. Haben Sie vergessen, Monsieur Poirot, dass die Prinzessin Dragomirov sagte, sie habe einen Engländer geheiratet? Ja, einen Engländer, an dessen Namen sich die Prinzessin nicht erinnert. Ich frage Sie, meine Freunde, klingt das nicht sehr merkwürdig? Prinzessin Dragomirov, eng mit Linda Arden befreundet und Patin der ältesten Tochter, sollte so schnell den Namen des Mannes der zweiten verheirateten Tochter vergessen haben? Unsinn! Die Prinzessin lügt. Sie wusste, dass Helena mit diesem Zug reist, und da sie eine sehr kluge Frau ist, war ihr sofort klar, dass man vor allem Helena der Tat verdächtigen würde. Um das abzuwenden, lügt sie kurzerhand, antwortet ausweichend, kann sich nicht entsinnen, glaubt, Helena habe einen Engländer geheiratet. Eine Feststellung, die der Wahrheit auch nicht im Entferntesten entspricht. Ein Kellner kam durch die Tür am Ende des Wagens und näherte sich Monsieur Bouc. »Darf ich das Essen servieren, Monsieur? Es ist bereits seit einer Weile fertig.« Bouc sah Poirot an und der kleine Detektiv nickte. »Aber selbstverständlich müssen Sie servieren«, sagte er. Der Kellner verschwand durch die Tür am entgegengesetzten Ende des Wagens. Man hörte seine helle Klingel und dazwischen immer wieder seine Stimme, die auffordernd rief: »Premier Service! Le Diner est servi! Premier Diner!« Poirot, Monsieur Bouc und der Doktor aßen an dem für den Direktor der Gesellschaft reservierten Tisch. Die Reisenden, die sich im Speisewagen eingefunden hatten, wirkten niedergeschlagen. Selbst die redewütige Mrs. Hubbard war unnatürlich still. Als sie sich setzte, murmelte sie: »Ich glaube nicht, dass ich auch nur einen Bissen hinunterwürgen kann.« Und dann legte sie sich von jedem angebotenen Gericht reichlich auf, ermutigt von Greta Olsen, die sich noch immer als ihre Pflegerin fühlte. Vor dem Essen hatte Poirot den Oberkellner am Ärmel festgehalten und ihm etwas zugeflüstert. Was das war, ahnte Dr. Konstantin, sobald er bemerkte, dass Graf und Gräfin Andrenyi immer zuletzt bedient wurden und man gegen Ende der Mahlzeit zögerte, ihnen die Rechnung vorzulegen. Daher hatte sich der Wagen schon geleert, als das Ehepaar schließlich aufstand und zur Tür ging. Plötzlich sprang Hercule Poirot auf und lief den beiden nach. »Pardon, Madame, Sie haben Ihr Taschentuch fallen lassen«, sagte er. Er hielt ihr das winzige, mit Haar gekennzeichnete Viereck hin, das sie nahm, flüchtig ansah und ihm zurückreichte. »Sie irren sich, Monsieur, das ist nicht mein Taschentuch.« Nein, sind Sie sicher?
Ganz sicher, Monsieur.
Aber der Anfangsbuchstabe Ihres Vornamens ist doch eingestickt, ein H.
Der Graf machte eine hastige Bewegung, die Poirot übersah. Seine Augen ruhten auf dem Gesicht der schönen jungen Frau. Sie hielt den Blick stand und erwiderte,
»Ich verstehe nicht, Monsieur. E-A sind die Anfangsbuchstaben meines Namens.«
»Da bin ich anderer Meinung, Madame. Ihr Name lautet Helena, nicht Elena. Helena Goldenberg. Sie sind die jüngere Tochter von Linda Arden. Helena Goldenberg, die Schwester von Mrs. Armstrong.«
Tödliches Schweigen. Der Graf und die Gräfin waren leichenblass geworden.
»Warum leugnen?« sagte Poirot, viel freundlicher. »Nicht wahr? So ist es doch.«
»Monsieur, ich möchte jetzt wissen, mit welchem Recht?« rief der Graf aufbrausend. Seine Frau unterbrach ihn, indem sie ihm die Hand auf den Mund legte.
»Nein, Rudolf, lass mich sprechen. Es ist sinnlos zu leugnen. Wir wollen uns lieber setzen und die Sache in Ruhe erörtern.«
Ihre Stimme klang verändert. Zwar hatte sie noch die südliche Tonfülle, aber sie war schärfer und schneidender geworden. Zum ersten Mal war es eine unverkennbar amerikanische Stimme. Schweigend fügte sich der Graf der Geste ihrer Hand, und beide nahmen Poirot gegenüber Platz.
»Was Sie sagen, ist durchaus zutreffend«, begann die Gräfin. »Ich bin Helena Goldenberg, die jüngere Schwester von Mrs. Armstrong.«
»Heute Morgen haben Sie mich über Ihre Person im Unklaren gelassen, Madame.«
»Ja.«
»Und genau genommen war alles, was Sie und Ihr Gatte mir erzählten, ein Lügengewebe.«
»Monsieur«, rief der Graf ärgerlich,
»werde nicht zornig, Rudolf. Monsieur Poirot drückt es ziemlich brutal aus, aber recht hat er.«
»Ich freue mich, dass Sie die Tatsache freimütig zugeben, Madame. Wollen Sie mir nun auch bitte sagen, was Sie dazu veranlasste und weshalb Sie Ihren Taufnamen im Pass änderten?«
»Das war ich, nicht meine Frau«, fiel der Graf ein. Und Helena setzte ruhig hinzu, »sollten Sie meine Gründe, unsere Gründe, nicht schon erraten haben, Monsieur Poirot?«
»Der Tote ist der Mensch, der meine kleine Nichte ermordete, den Tod meiner Schwester verschuldete und meinem Schwager das Herz brach. Drei Menschen, die ich unsagbar liebte, deren Heim mein Heim war, meine Welt.«
Ihre Stimme bebte vor leidenschaftlicer Erregung. Helena Andrenyi war die echte Tochter einer Mutter, die mit ihrer Kunst unzählige Menschen zu Tränen gerührt hatte. Von allen Reisenden hatte bestimmt keiner einen so schwerwiegenden Grund, diesen Mann zu töten wie ich, fuhr sie ruhiger fort.
»Aber Sie haben ihn nicht getötet, Madame?«
»Ich schwöre Ihnen, Monsieur Poirot, und mein Mann weiß es und wird es auch beschwören, dass ich nie die Hand gegen ihn erhoben habe. Ich, Gentleman, gebe ebenfalls mein Ehrenwort, dass sich meine Frau vergangene Nacht nicht aus ihrem Abteil entfernt hat. Sie nahm ein Schlafmittel, bevor sie zu Bett ging, was Sie bereits von mir wissen, und ist absolut unschuldig.«
Poirot sah die beiden abwechselnd an.
»Und trotzdem haben Sie es auf sich genommen, Ihren Namen im Pass zu ändern?«
»Monsieur Poirot, bedenken Sie meine Lage. Sollte ich zulassen, dass meine Frau in einen schmutzigen Kriminalfall hineingezogen wurde? Sie war unschuldig, ich wusste es, aber gleichzeitig erkannte ich, was ihr wegen der Verwandtschaft mit den Armstrongs drohte. Verhöre, vielleicht sogar eine Verhaftung. Da wir durch einen bösen Zufall mit demselben Zug reisten wie Ratchet Cassetti, musste ich der Gefahr vorbeugen. Ich gebe zu, Monsieur, dass ich Sie belog. Doch in einem habe ich nicht gelogen. Meine Frau hat vergangene Nacht ihr Abteil tatsächlich nicht verlassen.«
Graf Andrenyi sprach mit einem Ernst, dem man sich nicht entziehen konnte.
»Ich sage nicht, dass ich an Ihren Worten zweifle, Monsieur«, entgegnete Poirot bedächtig. »Sie gehören einer alten, stolzen Familie an. Es wäre in der Tat bitter für Sie, wenn Ihre Frau zum Mittelpunkt eines aufsehenerregenden Mordfalles würde. Wie aber wollen Sie erklären, dass wir ein Taschentuch von Madame im Abteil des Toten fanden?«
»Das Taschentuch gehört mir nicht, Monsieur«, beteuerte die Gräfin. »Trotz des Buchstabens H? Trotz des Buchstabens H? Ich habe ähnliche Taschentücher, doch nicht dieselben. Ich kann nicht hoffen, dass Sie mir glauben, Monsieur Poirot, aber es ist wirklich so. Das Taschentuch gehört mir nicht.«
»Glauben Sie, es wurde in das Abteil gelegt, weil jemand Sie belasten wollte?«
Sie lächelte leicht. »Sie versuchen mich zu überrumpeln, damit ich unbedacht zugebe, dass es mir doch gehört. Aber das ist wirklich nicht der Fall.«
Warum haben Sie dann den Namen im Pass geändert? Jetzt griff der Graf wieder ein. Weil wir hörten, dass ein Taschentuch mit eingesticktem Haar gefunden wurde. Ehe wir zum Verhör in den Speisewagen kamen, berieten wir uns. Und ich machte meine Frau darauf aufmerksam, dass man sie viel schärfer ins Gebet nehmen würde, wenn ihr wahrer Name Helena bekannt wäre. Die Sache war ganz einfach. Ganz leicht ließ sich Helena in Elena verwandeln. »Sie geben einen sehr geschickten Verbrecher ab, Monsieur le Comte«, stellte Hercule Poirot trocken fest. »Sie sind von Natur aus findig und gerissen und offenbar auch skrupellos genug, die Justiz irrezuführen.« »Oh nein, nein, Monsieur Poirot«, Helena Andreigny beugte sich weit vor. »Er erklärt Ihnen doch nur, wie alles kam. Sehen Sie, ich war so entsetzt, empfand es als qualvoll, dass die trostlosen Ereignisse wieder aufgerührt wurden. Dazu kam, dass man mich vielleicht verdächtigen und ins Gefängnis stecken würde. Mir graute vor all dem, Monsieur. Können Sie das denn nicht begreifen?«
»Madame«, Poirot sah sie ernst an, »wenn ich Ihnen glauben soll, müssen Sie mir helfen.« »Ihnen helfen?« »Ja, die Beweggründe für den Mord liegen in der Vergangenheit, in jener Tragödie, die Ihnen Ihre Lieben entriss und Ihr Leben verdüsterte. Sprechen Sie mit mir über die Vergangenheit, damit ich dort das fehlende Glied finde, das alles erklärt.« »Was gibt es da noch zu reden? Sie sind ja alle tot«, flüsterte sie mit den Tränen kämpfend. »Robert, Sonja, die süße, süße Daisy, alle tot. Und Daisy war so ein bezauberndes Kind, so fröhlich, so glücklich. Und bildhübsch mit ihren blonden Locken. Wir waren alle ganz verrückt nach ihr.« »Die drei waren nicht die einzigen Opfer, Madame. Es wurde noch ein Menschenleben vernichtet. Indirekt, sozusagen. Die arme Suzanne, ja, die hätte ich beinahe vergessen. Die Polizei nahm sie ins Kreuzverhör, wobei sich ergab, dass sie mit einem Unbekannten geschwatzt und dabei viel über Daisy erzählt hatte, über ihren Tagesablauf, wenn sie mit ihren spazieren ging und dergleichen. Sie tat es ganz arglos, ohne sich etwas dabei zu denken, und geriet, als man sie der Beihilfe verdächtigte, in eine solche Verzweiflung, dass sie sich aus dem Fenster stürzte. Oh, wie furchtbar war das alles! Und woher kam sie, Madame? Sie war Französin. Wie war ihr Nachname? Mein Gott, wie hieß sie doch? Der Name ist mir tatsächlich entfallen. Wir nannten sie alle Suzanne. Ein fröhliches, hübsches Ding, immer guter Laune und ganz vernarrt in Daisy. Nicht wahr? Sie war zur Unterstützung der Kinderschwester da. Ja. Und wer war die Kinderschwester? Stengelberg hieß sie. Eine ausgebildete Krankenpflegerin und Kindergärtnerin. Auch sie liebte Daisy und meine Schwester sehr. Nun, Madame, bitte ich Sie herzlich, sich Ihre nächste Antwort sorgfältig zu überlegen. Haben Sie, seit Sie hier im Zug sind, irgendwen gesehen, den Sie wiedererkannten? Sie sah ihn starr an. Ich? Nein, nein. Und Prinzessin Dragomirov? Ja, die kenne ich natürlich. Ich dachte, Sie meinten irgendjemanden, irgendwen aus jener traurigen Zeit. Das meinte ich auch, Madame. Überlegen Sie bitte. Es sind seither Jahre vergangen. Die Person mag ihr Äußeres verändert haben. Helena Andreigny grübelte lange. Nein, ich bin sicher, da ist niemand, erklärte sie dann. Madame, Sie selbst waren damals ein ganz junges Mädchen. Wer beaufsichtigte denn Ihre Hausaufgaben oder kümmerte sich überhaupt um Sie? Ein Drache, die junge Gräfin lächelte. Eine Engländerin oder eigentlich Schottin, die gleichzeitig bei mir als Gouvernante und bei Sonja als Sekretärin beschäftigt war. Rothaarig, groß und kräftig. Wie hieß sie? Miss Freebody. Jung oder alt? Damals kam sie mir greisenhaft vor, obwohl sie in Wirklichkeit kaum älter als 40 gewesen sein kann. Suzanne hatte natürlich meine Kleider und Wäsche in Ordnung zu halten. Und sonstige Hausbewohner gab es nicht? Nur Dienstboten. Und sind Sie sicher, ganz sicher, Madame, dass Sie niemanden im Zug wiedererkannt haben? Niemanden, Monsieur, beteuerte sie. Wirklich niemanden. Als das ungarische Ehepaar gegangen war, sah Poirot seine beiden Mitarbeiter triumphierend an. Sie sehen, wir machen Fortschritte. Mon ami, Sie sind unvergleichlich, sagte Monsieur Bouc aufrichtig. Nie hätte ich mir einfallen lassen, Graf und Gräfin Andreigny zu verdächtigen. Ich dachte, Sie seien ganz hors de combat. Traurig, traurig. Aber es unterliegt doch wohl keinem Zweifel, dass sie das Verbrechen begangen hat.
Aber man wird sie wohl nicht guillotinieren. Es sind mildernde Umstände vorhanden, ein paar Jahre Gefängnis. Mehr bekommt sie wohl nicht.
Sie sind also von ihrer Schuld restlos überzeugt? Obwohl der Graf mit seinem Ehrenwort für die Schuldlosigkeit seiner Frau gebürgt hat?
Was hätte er sonst tun sollen, mon cher?
Er betet seine Frau an, er will sie um jeden Preis retten. Und seine Lüge bringt er mit der Selbstverständlichkeit des Grand Seigneurs vor. Aber eine Lüge bleibt es nichtsdestoweniger.
Ja? Denken Sie, ich hatte die widersinnige Idee, dass er die Wahrheit sagte.
Nein, nein, denken Sie an das Taschentuch. Das Taschentuch erledigt die Sache.
Ja? Erwiderte Hercule Poirot von Neuem, wie ein Schüler, der sich dem Urteil des Lehrers beugt.
Ich bin mir wegen des Taschentuchs gar nicht so sicher. Habe ich Ihnen nicht immer gesagt, es gebe zwei Möglichkeiten?
Ganz gleichgültig.
Monsieur Bouc brach ab, weil sich die Tür öffnete und Prinzessin Dragomirow den Speisewagen betrat. Sehr ruhig ging sie auf die drei Herren zu, die sich sofort erhoben, aber sie wandte sich ausschließlich an Poirot.
»Ich glaube, Monsieur, Sie haben ein Taschentuch von mir.«
Er warf den beiden anderen einen triumphierenden Blick zu.
»Ist es das, Madame?« Langsam zog er das zarte Tüchlein aus der Tasche.
»Ja, das ist es. In der Ecke ist das Monogramm meines Vornamens.«
»Aber, Madame, wie kann es Ihnen gehören?« fragte Monsieur Bouc.
»Es ist mit H gezeichnet und Ihr Vorname lautet Natalia.«
Die funkelnden Krötenaugen maßen ihn mit einem kalten Blick.
»Meine Taschentücher sind stets mit russischen Buchstaben gezeichnet, Monsieur. H ist im Russischen N.«
Monsieur Bouks Gesicht drückte grenzenlose Überraschung und gleichzeitig Unbehagen aus. Diese unzähmbare alte Dame schüchterte ihn irgendwie ein. Poirot freilich blieb völlig gelassen.
»Bei dem Verhör heute Morgen haben Sie nichts davon gesagt, dass dieses Taschentuch Ihnen gehört,« stellte er fest.
»Haben Sie mich etwa gefragt?« erwiderte die Prinzessin trocken.
»Bitte nehmen Sie Platz, Madame.«
Sie folgte seiner Aufforderung, seufzend.
»Nun ja, warum nicht?« sagte sie. »Sie brauchen keine große Sache daraus zu machen, Monsieur. Ich weiß, wie Ihre nächste Frage lauten wird, Monsieur, und ich will sie Ihnen abnehmen. Wie kam mein Taschentuch neben die Leiche des ermordeten Mannes? Und meine Antwort lautet, ich habe keine Ahnung.«
»So, keine Ahnung. Nein, keine,« bekräftigte die Prinzessin.
»Verzeihung, Madame, aber dürfen wir Ihren Antworten denn wirklich Glauben schenken?« fragte Poirot sehr leise.
»Ah, Sie meinen, weil ich Ihnen nicht erzählte, dass Helena Andreigny und Mrs. Armstrong Schwestern waren? In diesem Punkt haben Sie uns eine wohlbedachte Lüge aufgetischt.«
»Gewiss. Ich würde es auch wieder tun. Ihre Mutter war meine Freundin, und man soll seinen Freunden, seiner Familie und seiner gesellschaftlichen Klasse Treue beweisen.
Sie sind also nicht der Meinung, dass man um jeden Preis der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen muss?«
»In diesem Fall wurde, wie ich finde, eben das getan. Endlich hat die Gerechtigkeit gesiegt.«
Poirot beugte sich vor.
»Begreifen Sie mein Dilemma, Madame. Wie kann ich Ihnen im Hinblick auf das Taschentuch glauben? Vielleicht schützen Sie nur die Tochter Ihrer Freundin.«
»Oh, ich verstehe.« Sie verzog das Gesicht zu einem grimmigen Lächeln.
»Schön, Monsieur. Sie können sich meine Aussage von meinem Lieferanten in Paris bestätigen lassen. Ich gebe Ihnen die Adresse des Ladens, in dem ich meine Taschentücher kaufe. Dann brauchen Sie nur das fragliche Taschentuch vorzulegen, und man wird Ihnen erklären, dass ich es vor etwa einem Jahr anfertigen ließ. Das Taschentuch gehört mir, Monsieur,« wiederholte sie. Sie stand auf.
»Wünschen Sie sonst noch eine Frage an mich zu richten?«
»Glauben Sie, Madame, dass Ihre Kammerzofe das Taschentuch erkannt hat, als wir es ihr heute früh zeigten?«
»Fraglos.«
»Hat sie geschwiegen?«
»Nun, das beweist, dass auch sie weiß, was Treue ist.«
Nach dieser Feststellung nickte sie kaum merklich und ging.